Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 22. Rechte SiedlerInnenbewegungen. Mit Andrea Röpke.
Hallo Andrea, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ganz standardmäßig starten wir mit: Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Mein Name ist Andrea Röpke. Ich bin freie Journalistin seit circa 30 Jahren. Schwerpunkt Rechtsextremismus, und mich interessieren insbesondere die rechtsextremen Demokratiefeinde im Verborgenen. Das heißt, wir versuchen genau die ans Licht zu zehren, die es nicht wollen. Und da geht es eben auch um rechte Kindererziehung, Militanz, um Völkische zum Beispiel.
Das leitet sehr gut direkt aufs Thema über. Wir reden über völkische SiedlerInnen. Und zumindest von außen sieht das immer nach einer sehr abgeschotteten und geschlossenen Gruppe aus. Aber zum Einstieg und in kurzen Worten: Was sind denn völkische SiedlerInnen und wie groß ist das Phänomen in Deutschland?
Ich muss dir da leider gleich zu Anfang widersprechen, weil die völkischen SiedlerInnen, das ist so das Schlagwort, aber die sind gar nicht so abgeschottet oder so isoliert. Im Gegenteil, also die leben eine Lebensweise oder eine Idealvorstellung einer antimodernistischen, anti-emanzipierten Gesellschaft, die verbunden ist mit einer völkischen Ideologie. Und diese völkische Ideologie, die auch durchaus durch die AfD vertreten wird, gerade dieser antidemokratische und mit dem Grundgesetz kollidierende Teil, diese völkische Ideologie bei der AfD, macht es ja aus, dass die AfD jetzt in Gänze auch endlich als rechtsextrem eingestuft wird. Und da sind jetzt eben Tausende von Menschen in Deutschland schon nach 1945, die zum Teil eben die nationalsozialistische Lebensweise, die Ideologie, aber auch dieses grundsätzliche historische Elitegebaren der Vorstellung der Höherwertigkeit einer weißen Rasse hinterherhängen. Und diese Blut- und Bodenideologie wird eben bis heute tatsächlich so auf so besonderen Höfen, in Ansiedlungen, in Regionen ganz besonders gelebt. Und da gibt es so Schwerpunktregionen, und in genau diesen Schwerpunktregionen, wie zum Beispiel der Lüneburger Heide oder im Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in allen anderen Bundesländern, da reden wir eben auch von völkischen SiedlerInnen. Und das Problem der völkischen SiedlerInnen, ganz zum Schluss gesagt, ist eben, dass man sie nicht so einfach bekommen kann oder dass man nicht so einfach die Aufklärung darüber verbreiten kann, als wenn es jetzt um die NPD ginge. Da konnte man sagen, der und die sind in der NPD, die erziehen ihre Kinder nach den NPD-Richtlinien. Das ist bei diesen schwieriger. Das sind akademisch geprägte Menschen, die vermeiden, ein Parteibuch zu haben. Und von daher ist die Aufklärung über dieses rechtsextreme, antidemokratische, antimodernistische Phänomen eben auch viel, viel schwieriger.
Kannst du dann noch eine ungefähre Zahl oder so Pi mal Daumen sagen, wie viel völkische SiedlerInnen es in Deutschland gibt? Oder ist das vielleicht auch einfach nicht möglich?
Nein, das ist unheimlich schwierig. Wir haben da überhaupt keine Zahlen. Also wir kennen natürlich Organisationsstrukturen, die verboten wurden, wo dann Hunderte oder Tausende Mitglieder waren oder Anhänger von Gruppierungen wie zum Beispiel der verbotenen Artgemeinschaft, Germanische Glaubensgemeinschaft oder der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend HDJ oder der Wikingjugend und so weiter und so weiter. Also da haben wir natürlich Zahlen. Aber gerade dadurch, dass diese Familien auch sehr kinderreich sind, wirklich sehr, sehr kinderreich sind, haben wir auch gar nicht mehr den Überblick, wie groß diese Familiennetzwerke der völkischen SiedlerInnen und insgesamt dieser völkisch denkenden Lebenswelt überhaupt sind. Dazu zählen wir zum Beispiel Teile der schlagenden Burschenschaften, die völkisch ideologisch drauf sind, rechtsextreme Bünde, Teile der Wandervogelbewegung. Es gibt Teile der Holocaust-Leugner-Szene, die sich völkisch orientieren. Also das ist wirklich eine ganz, ganz breit aufgestellte rechtsextreme Szene.
Dann gehen wir doch jetzt mal tiefer rein. Du hast ja schon familienreich und Elternbildung angesprochen. Aber allgemein, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht denn Weltbild, Ideologie und die Lebensvorstellung der völkischen SiedlerInnen aus?
Erstmal, sie sind sehr familienorientiert. Das muss man sich so vorstellen. Da hat es nach 1945 eben die Befreiung vom Nationalsozialismus gegeben und viele wollten das nicht. Sie haben sich zurückgezogen. Manche waren hochbelastete NS- oder SS-VerbrecherInnen und haben sich dann eben in ihre ganze Politik, ihren rechten Kulturkampf und das Ganze haben sie dann auf die Familiennetzwerke konzentriert und haben sich zurückgezogen. Und dann sind natürlich über Generationen hinweg immer Kinder und Kindeskinder in diese Familien hineingeboren. Und die haben eigentlich von Kindesbein an diese antidemokratische Radikalisierung mitbekommen. Also die sind dann auch sehr jung oft schon in die Kinderlager gesteckt worden, der Rechtsextremen, sei es zur Wiking-Jugend, zum Bund Heimat Treuer Jugend, heute Sturmvogel Deutscher Jugendbund oder Freibund. Also gibt es eine ganze Menge oder jetzt auch den nationalsozialistisch gesinnten Jungadler. Und da gibt es eben viele, viele Phänomene.
Wie Andrea Röpke betont, ist Kindererziehung in nationalsozialistischer Ideologie fest verankert. Die Hitlerjugend war die Jugendorganisation der NSDAP und wurde Oktober 1945 verboten. Danach gab es immer wieder verschiedene Jugendzusammenschlüsse, die sich an der Idee der HJ orientierten. 1950 gründete die Sozialistische Reichspartei den ideologischen Nachfolger Reichsjugend, der nach dem Verbot der SRP in die Wikingjugend überging. Die Wikingjugend wurde schlussendlich 1994 verboten, unter anderem aufgrund von Wesensverwandtschaft zur NSDAP. 2009 wurde auch die Heimattreue Deutsche Jugend verboten, in der viele ehemalige Wikingjugendkader eine neue Organisation gefunden hatten. In der Verbotsbegründung heißt es unter anderem, der Verein betreibe die Heranbildung einer neonazistischen Elite.
Aber das Besondere an diesen Strukturen ist eben, ich nenne das immer, das sind so Inseln des Deutschtums, in denen wirklich ganz, ganz akademisch über rechte Bildung eben auch Einfluss genommen wird, sprich zum Beispiel die Dekadenz der Moderne angeschwärzt wird, die Demokratie angeschwärzt wird. Diese Kinder werden schon frühzeitig der Demokratie entfremdet. Und dieser rechte Kulturkampf, der wird sehr geschickt geführt, weil nach außen hin wird er gar nicht so wahrgenommen. Das heißt, die nehmen Einfluss auf Schulen, Vereine, in beruflichen Strukturen, an Hochschulen. Und bis es dann erkannt wird, ist es oft schon zu spät. Also wir haben uns da wirklich mit dem Kern, dem akademisch geprägten Kern des Rechtsextremismus zu tun. Und die völkische Einflussnahme geht eben bis in die Spitzen der AfD. Auch im Bundestag sind sogenannte völkisch Denkende vertreten. Und einer der prominentesten ist natürlich Björn Höcke, der diese Ideologie ganz klar vertritt, aber zum Teil auch eben die Lebensweise. Und ich weiß nicht, auf deine Frage abziehen, du willst wahrscheinlich das Ganze auch ein bisschen bildlich dargestellt haben. Also als ich angefangen bin, explizit dazu zu recherchieren, vor allen Dingen auch zur rechtsextremen Kindererziehung, die wirklich schockierend ist zum Teil, also wo es aus meiner Sicht ganz klar in den Bereich Kindeswohlgefährdung geht, da wurde mir immer gesagt, Mensch, die sind doch wie Amish People und nur einfach rückwärts gewandt, die verweigern sich, die Frauen tragen Zöpfe und Röcke, die Männer sehen zünftig aus, sind natürlich auch in typisch männlichen Berufen und lass sie doch einfach in Ruhe, die wollen doch nur zurückgezogen leben. Aber das ist mitnichten so. Das ist eine hochpolitische Szene, die eben wirklich ungestört im Hintergrund an unserer Demokratie sägt, am Stuhl unserer Demokratie sägt. Also, und da ist wirklich diese Nichtaufklärung, die da so lange stattgefunden hat, die ist wirklich mehr als überfällig. Und es wird immer gefährlicher. Wir erleben einen Rechtsruck in der Gesellschaft und diese Szene fühlt sich gerade richtig im Aufwind.
Du hast jetzt immer wieder Kindererziehung angesprochen, dass die völkische SiedlerInnenbewegung sich als Kaderschmiede versteht und dass sie sich da auch stark von anderen rechtsextremen Strömungen unterscheidet. Könntest du vielleicht einfach noch mal ein paar Sätze vertiefend zu den Aspekten sagen?
Ja, das ist wirklich das Schockierende, was wir erleben. Wir haben ja immer wieder aufgezeigt, dass Kinder schon von klein auf in dieser rassistischen, homogenen Volksgemeinschaft erzogen werden. Das heißt, sie müssen in zwei Welten funktionieren. Einerseits im Kindergarten und andererseits in diesen rechtsextremen Lebenswelten. Und das geht ja immer so weiter, auch über Schule und Studium dann. Und vor allen Dingen an den Wochenenden und in den Ferien sind dann die sogenannten Lager oder Fahrten, die zum Abhärten, zum Drill dienen. Das heißt, die organisierte Kindererziehung hat nach 1945 in der rechtsextremen Szene eigentlich immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Nur 7 Jahre nach dem Verbot der Hitlerjugend ist die Wiking-Jugend gegründet worden. Das heißt, es hat da immer diesen Drill gegeben. Aber, und das ist eben das Wahnsinnige, ist, dass die Öffentlichkeit und die Behörden da niemals Interesse dran gezeigt haben. Es hat ewig gedauert, bis die Wiking-Jugend verboten wurde, die wirklich richtig paramilitärisch gefährlich wurde. Und genauso lange hat es, also oder fast so lange hat es bei der heimattreuen deutschen Jugend, der HDJ, gedauert, bis sie endlich wegen ihrer NS-Wesensverwandtschaft verboten wurde. Aber seit dem Verbot der heimattreuen deutschen Jugend ist eigentlich nichts passiert. Und dabei gibt es diese organisierte Kindererziehung immer wieder und immer weiter. Wir zeigen immer wieder die Lagerbilder. Sturmvogel, Deutscher Jugendbund, Freibund, jetzt der Jungadler, nationalsozialistische Erziehung von Kindern. Und dann zeigen wir die Bilder. Wir kriechen da wirklich, also es ist kein Spaß. Das macht man, weil man es machen muss, weil man es unbedingt zeigen muss. Und dann zeigen wir die Bilder, berichten darüber und dann läuft das Ganze immer wieder im Sande, weil gesagt wird, das sei nicht eindeutig, es seien keine Hakenkreuze erkennbar, es seien keine Springerstiefel erkennbar, die Polizei sieht keine verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Aber das ist tatsächlich auch eben dieser Struktur geschuldet, die sind viel zu clever. Und außerdem ist die Polizei, Entschuldigung, aber die wissen viel zu wenig über diese völkische Szene. Die Aufklärung ist mangelhaft. Auch an Schulen, wir kriegen das immer wieder mit, dass Lehrer und LehrerInnen völlig überfordert sind. Wir haben Ansiedlungen jetzt in Sachsen, wo ganze Schulen wirklich Probleme haben mit dem Einfluss dieser rechtsextremen Eltern. Und von daher ist das gerade ein Problem, das wirklich richtig massiv ist und wo tatsächlich wir als Journalistin, als Fachjournalistin uns die Finger wund schreiben, immer wieder Filmaufnahmen zeigen und immer wieder Druck machen, aber wo es immer wieder dann von Seiten der Öffentlichkeit, der Behörden heißt, ja, wir würden übertreiben oder das sei nicht nachweisbar oder das müsste man noch genauer beweisen. Aber das Interesse daran, das wirklich zu tun, ist bislang nicht sehr groß.
Und dann daran anschließend, wie werden Menschen sonst Teil der SiedlerInnenbewegung? Also wenn sie nicht da rein erzogen werden? Oder vergrößert sich die SiedlerInnenbewegung eigentlich hauptsächlich über Erziehung?
Es ist gerade bei diesem Teil des Rechtsextremismus, also diesen völkischen Siedlern, sehr, sehr schwierig darüber zu berichten, weil sie geben keine Interviews, sie sind nicht öffentlichkeitsfreundlich, was Medienberichterstattung angeht, eher kritisch. Sie sind durchaus bei Social Media zu finden, aber sehr konspirativ. Also das heißt, alles, was wir wissen, müssen wir selber recherchieren, müssen wir durch Vernetzung, durch Öffentlichkeitsarbeit und so weiter herausfinden. Und wir wissen einerseits, dass sie sehr stark, da sie eben diese Rasseideologie ganz klar verinnerlicht haben. Es gibt da richtig Vorträge, zum Beispiel der Alt-Nazi-Aktivistin Edda Schmidt, die sagt ganz klar in den Vorträgen, ihr seid verpflichtet, ihr müsst dafür sorgen, dass unser Blut rein bleibt. Und dann gibt es bei der Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft, gab es ein Sittengesetz unserer Art bis zum Verbot. Und da war dann zum Beispiel die artgerechte Gattenwahl vorgeschrieben. Also man muss sich das als wirklich sehr, sehr eng und streng vorstellen. Und das sind natürlich elitäre Familien in Deutschland, die das weitergegeben haben. Aber mittlerweile ist es eben so, dass diese Strukturen tatsächlich sich öffnen. Also wir haben das zum Beispiel in der Lüneburger Heide ganz klar oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie sich öffnen für Sympathisantinnen. Also gerade durch die Corona-Pandemie wird es immer mehr zu einer Mischszene. Das heißt, gerade was aus dem Bereich der Verschwörungsideologin, der rechten EsoterikerInnen, des rechten Heidentums, vermischt sich da ganz viel. Also sie eint einfach der Hass auf unsere weltoffene, moderne, emanzipierte Gesellschaft, die wollen sie nicht. Sie wollen eine grundsätzliche, radikale Systemveränderung und dafür verbündet man sich eben mit denjenigen. Und daraufhin lässt sich auch diese eigentlich sehr elitäre völkische Szene immer mehr ein.
Du hast schon angesprochen, dass Teile der AfD durchaus der rechtsextremen völkischen SiedlerInnenbewegung nahestehen. Wie sieht denn das Verhältnis der SiedlerInnen zum Rest der Extremrechten aus? Wo verorten sie sich selbst und wie werden sie auch von den anderen, ja doch großen AkteurInnen und Playern der Extremrechten gesehen?
Also wir haben durchaus völkische Siedler und SiedlerInnen, die in der AfD sind, sogar auch AfD-PolitikerInnen, die tatsächlich dann zum Teil eingeheiratet sind, die dann einerseits in den Parlamenten diese Politik mit hineintragen in die Arbeit der AfD und andererseits aber auch dieses Leben, dieses völkische Leben tatsächlich mit ihren strengen Vorschriften auch propagieren nach innen. Also das heißt Mädchen, Jungen, getrennte Erziehung, Verweigerung von vielen emanzipatorischen Ansätzen, Verweigerung von Anerkennung von queer Menschen und so weiter. Also da, das leben sie dann auch. Aber tatsächlich auf deine Frage einzugehen, sie haben sich lange, lange Zeit sehr stark an der NPD orientiert. Also das war natürlich die Partei. Dann haben zum Beispiel in Niedersachsen die völkischen SiedlerInnen nach dem Tod von Rudolf Hess, der als einer der letzten Verantwortlichen der NS-Zeit noch in Haft der Alliierten saß. Der ist 1987 gestorben. Und dann hieß es sofort von Seiten der rechtsextremen Szene, der sei ermordet worden. Also auch diese Verschwörungsideologie ist in der völkischen Szene sehr verbreitet.
Rudolf Hess war fanatischer und bedeutender Politiker der NSDAP und SS-Mitglied. Hitler ernannte ihn persönlich auf einem Parteitag der NSDAP 1933 zu seinem Stellvertreter innerhalb der Parteihierarchie. Hess wurde nach dem Sieg der Alliierten zu lebenslanger Haft verurteilt und beging 1984 im Gefängnis Suizid. Wie Andrea Röpke schon angesprochen hat, brachte die extreme Rechte direkt die Verschwörungserzählung in Umlauf, Hess sei von den Alliierten ermordet worden.
Und dann hat man die Öffentlichkeit gesucht, dann hat man Anzeigen geschaltet und dann hat man sich gemein gemacht, auch mit tatsächlich mit dem Denken in der NPD, in der Neonazi-Szene, in der Kameradschaftsszene und hat gesagt, dieser großartige Mensch Rudolf Hess ist da umgekommen und wir wollen darüber aufklären. Und da ist deutlich geworden, dass sie durchaus immer noch sehr nationalsozialistisch, sehr radikal, rechtsextrem, neonazistisch strukturiert sind, sich eben bis heute nicht nur an der NPD, die jetzt Heimat heißt, orientieren, sondern sie sind auch zum Beispiel bei der Partei Militant völkischen Partei der Dritte Weg zu finden. Sie sind wirklich eigentlich in allen radikaleren rechtsextremen Strukturen wiederzufinden. Aber ihre Aufgabe ist es eigentlich vorrangig, tatsächlich die gebildeten Strukturen, die sogenannten Kader herauszuarbeiten. Und wir konnten das ganz gut bei den Aktionen der identitären Bewegung, dieser so vermeintlich hippen Ad-Hoc-Bewegung um Götz Kubitschek und Martin Sellner. Da konnten wir ganz klar sehen, dass zu den Protagonistinnen durch und durch geschulte Mitglieder der völkischen SiedlerInnen junge Menschen vertreten waren, die einfach schon 150-prozentige sind.
Kommt es dann eigentlich auch manchmal zum Streit mit anderen AkteurInnen aus der Extremrechten? Also ich denke ja jetzt zum Beispiel an so radikale Wirtschaftsneoliberale und Radikallibertäre, aber auch an zum Beispiel Gruppen, die weniger stramm und straff organisiert sind.
Ja klar, das kollidiert natürlich immer wieder. Also gerade der jetzt auch aus Amerika strömende, diese libertäre Struktur, die völlige Freiheit, völlige Zurückdrängung des autoritären Staates, völlige Vereinzelung der Menschen anstrebt und nicht diese Volksgemeinschaft. Also die völkische Szene hat ja ganz klar dieses durch und durch antidemokratische Denken einer homogenen Volksgemeinschaft im Sinn. Und da kollidiert natürlich die Vorstellung des Libertären oder auch der Liberalen allein schon, das kollidiert natürlich. Und das macht es ja zum Teil eben auch Björn Höcke nicht so leicht aus Thüringen heraus, bundesweit diesen Einfluss zu gewinnen. Aber beim Völkischen ist es so, dass dieses wohlige Gefühl einer behütenden, homogenen, weißen Volksgemeinschaft, dass das so schleichend daherkommt, wie die ganze völkische Szene immer da schleichend daherkam. Also nie so brachial oder so hereinbrechend, sondern tatsächlich immer wieder auch Einfluss nehmend auf schulische Inhalte, auf Kindergarteninhalte, auf Brauchtumsinhalte. Volkstanz wird auf einmal politisch besetzt, Volkslieder werden politisch besetzt. Also es ist nicht einfach, diese sehr autoritäre Lebenswelt und Struktur zu verbreiten. Aber sie verbreiten sich. Also es gelingt ihnen tatsächlich. Und was das Überraschende ist, es gelingt ihnen auch mit denen sie sich eigentlich gar nicht verstehen. Und das ist das Neue, das ist diese neue Qualität. Wenn mir einer vor Jahren gesagt hätte, das, was wir seit 2020, seit den großen sogenannten Querdenken-Protesten erleben, dass da wirklich Menschen aus anthroposophischen, rechten anthroposophischen Bereich, aus dem rechtsesoterischen Bereich, Verschwörungsideologien, ReichsbürgerInnen, dass die auf einmal mit diesen gefestigten rechtsextremen Strukturen können, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber sie überwinden diese Gräben. Im Kleineren wissen wir natürlich, dass es dennoch Streitereien gibt. Also klar, rechte Bünde sind zum Teil zerstritten, Familienstrukturen sind zerstritten. Also das gibt es schon. Aber über allem steht also diese antidemokratische, gefährliche Ideologie.
Wir kommen zu den letzten beiden Fragen, die sich wie immer um Gegenwehr der demokratischen Gesellschaft zu extrem rechten Konzepten drehen. Fangen wir mal an. Was kann der Staat deiner Meinung nach gegen völkische SiedlerInnen tun?
Gut wäre es, wenn der Staat bereit wäre oder auch die staatlichen Institutionen und die Verantwortlichen bereit wären, wirklich viel, viel mehr Geld in Aufklärung zu stecken. Das heißt, wir haben richtig gute Strukturen in allen Bundesländern. Wir haben mobile Beratungsteams. Wir haben viele, viele engagierte Bürgerinitiativen. Wir haben gut engagierte GewerkschafterInnen in der Bildung. Bei der GEW haben wir gute Leute, die alle schon sich vorbereitet haben. Aber wir haben überhaupt keine Sicherheit für Menschen, die sich für die Demokratie und gegen Rechts engagieren. Das heißt, immer wieder jedes Jahr aufs Neue müssen sie mit Entlassungen rechnen, gerade was diese Programme angeht. Sie sind nicht gesichert. Wir haben keine richtig gesicherten demokratischen Strukturen, langfristig gesicherte demokratische Strukturen, die für die Aufklärung gegen Rechts zuständig sind. Und da kann man sicherlich von staatlicher Seite viel mehr machen. Und ich fordere auch, dass tatsächlich von staatlicher Seite auch eine Jugendgefährdung geprüft wird. Kindeswohlgefährdung wird eher unter Migranten und Migrantinnen verortet, als unter den quasi guten Deutschen, die so akademisch, musikalisch geprägt sind. Das heißt, wir erleben das immer wieder de facto, dass wenn tatsächlich wir auf diese Lager hinweisen, auf diesen Drill, auf die Schulung von Kindern schon, die antidemokratisch ist, dass dann immer wieder auch die Haltung kommt, das sind doch gute deutsche Familien, die sind durchaus auch vermögend, die sind durchaus etabliert und da kann doch in keinster Weise eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. Also da fordere ich ganz klar, dass wir uns mit der Kindeswohlgefährdung im Rechtsextremismus viel, viel intensiver auseinandersetzen. Wie sieht die überhaupt aus? Wie sind die Strategien der rechtsextremen Szene, was Kindererziehung angeht, rechte Bildungsvorstellungen, der rechte Kulturkampf an sich? Also da brauchen wir auch viel mehr Aufklärung innerhalb der Behörden in Deutschland und dann auch mutigeres Vorgehen, tatsächlich eben dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und Verbote, wie die des der heimattreuen deutschen Jugend, HDJ zum Beispiel, müssen auch verfolgt werden, müssen auch wirklich ernst genommen werden. Das heißt, wenn es, wie es in der Realität aussieht, wenn es wirklich Gruppen gibt, die so weitermachen, die trotz Verbotes einfach weitermachen, dann haben wir auch Gesetze, die angewandt werden müssen. Und das passiert leider auch nicht in Deutschland.
Und zu guter Letzt natürlich, was kann Zivilgesellschaft tun und was können Menschen auch konkret aus einem demokratischen Engagement tun, wenn sie zum Beispiel SiedlerInnen bei sich im Ort oder in der Umgebung haben?
Ja, jeder kann ganz viel tun. Also ich denke, wir sind da in der Lage, alle irgendwas zu tun, weil alles ist besser als wegzuschauen, zu schweigen. Also wenn wir so etwas mitbekommen, wenn wir Interesse haben, in unserem eigenen Bundesland aktiv zu werden, dann halte ich es für das Allerwichtigste, sich erst einmal zu vernetzen. Tatsächlich gibt es wirklich richtig gute Bücher, Broschüren, es gibt sehr gute Referentinnen und vor allen Dingen, wir haben richtig gute Initiativen mittlerweile. Wir haben in fast allen Bundesländern gute, super engagierte Initiativen gegen Rechts. Wir haben die ganz, ganz Engagierten, zum Beispiel die Omas gegen Rechts, die mittlerweile auch über die völkischen Familien informiert sind. Wir haben als AnsprechpartnerInnen dann die Beratungsstellen. Ich habe schon genannt, zum Beispiel die mobilen Beratungsteams, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also man kann sich da wirklich erstmal richtig vernetzen, informieren. Und dann kann man selber, wenn man möchte, auch recherchieren. Man kann in seinem eigenen Umfang, wie es möglich ist, zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen recherchieren, man kann vor Ort recherchieren und dann kann man natürlich auch Aufklärungsarbeit betreiben. Also wir haben da wirklich eine ganze, ganze Vielfalt von Möglichkeiten oder man geht einfach zu Veranstaltungen, man unterstützt Demokratieprojekte, man unterstützt emanzipatorisches Engagement gegen Rechts. Also wirklich alles ist besser als nichts zu tun.
Wie jedes Mal, vielen lieben Dank an alle Hörenden und vielen lieben Dank an Andrea Röpke für das Gespräch und die Teilnahme am Podcast. Wir haben aktuelle Arbeiten von Andrea Röpke sowie eine Broschüre des dem Heinrich-Böll-Stiftungsverbund zu völkischer Landnahme in den Shownotes verlinkt. Auf der rechten Spur hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Ansonsten findet ihr auch alle Folgen bei Podigy.
Das war Auf der rechten Spur, der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 22: Rechte SiedlerInnenbewegungen mit Andrea Röpke. In der nächsten Folge sprechen wir mit Stefanie Heide über die Neurechte Akademie vom Ziegenhof, das Institut für Staatspolitik. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.